Wie Benni auch schon gesagt hat, wir werden heute den letzten Abschnitt betrachten vom Philipperbrief. Das sind die letzten vier Verse. Und eigentlich möchte ich schon vorwegnehmen, wird es eigentlich nur um einen Vers gehen. Das ist der viertletzte Vers, Vers 20. Ich möchte euch aber vorweg noch einmal kurz erinnern an den Charakter des Briefes. Worum geht es eigentlich in dem Brief, den Paulus an die Philipper schreibt? Es ist ein sehr, sehr interessanter Brief, ein sehr wichtiger Vers, sehr wichtiger Brief. Und das Interessante ist an diesem Brief, dass er sich ziemlich unterscheidet von den anderen Briefen, die Paulus geschrieben hat. Wenn wir diesen Brief einmal durchlesen in einem Zug, werden wir auch sofort merken, was diesen Brief charakterisiert. Der Brief, den Paulus an die Philipper schreibt, ist sehr, sehr beseelt von einer innigen, tiefen Verbundenheit, einer echten Freundschaft und Beziehung. Das können wir schon allein daran sehen, dass Paulus ungewöhnlich, wenn wir das jetzt mit anderen Briefen vergleichen, im Philipperbrief eine sehr, sehr lange Einleitung hat. Also nicht typischerweise, ich, Apostel Paulus, Knecht Jesu Christi, und dann kommt er sofort zur Sache, zum Punkt. Nein, Paulus gibt sich sehr viel Zeit, um sich auszutauschen. Und das wird deutlich an einem Abschnitt, den wir lesen, im ersten Kapitel. Philipper, erstes Kapitel, die Verse 3 und 5. Da steht: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also ich habe jetzt den dritten und den fünften Vers miteinander verbunden. Warum sagt Paulus das? Was ist denn die Gemeinschaft im Evangelium? Klar wird es, wenn wir dann den vierten Kapitel lesen. Dort schlüsselt Paulus das auf. Er sagt: Als ich in Not war, hat sich keine andere Gemeinde um meine Belangen gekümmert, außer ihr. Ihr habt es getan. Im 14. Vers des 4. Kapitels, da sagt Paulus: Es war recht von euch, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Und weiter sagt Paulus: Ihr habt mir einmal nach Thessalonicha und sogar ein zweites Mal materielle Güter gegeben oder gesendet, um meine Bedürfnisse zu decken. Das haben sie sehr gut getan. Es war eine vorbildliche Gemeinde im Geben. Die anderen Gemeinden waren nicht so vorbildlich wie die Gemeinde Philippa. Ich möchte noch an eine Sache erinnern, wie diese tiefe Verbundenheit oder diese Freundschaft entstanden ist und worauf wir das eigentlich gründen können. Wenn wir in Apostelgeschichte gehen, Kapitel 16, da bewegt Paulus sich auf seiner Missionsreise und er kommt in die Stadt Philippi. Und weil es dort keine Synagoge geht, sucht er oder fragt er danach, wo hier fromme, gläubige Juden sind. Und er geht zum Fluss. Und dort trifft er Frauen, die sich versammeln, um miteinander zu beten. Paulus bringt ihnen das Evangelium, er erzählt ihnen von Gott, von dem Schöpfer, und es steht geschrieben, dass Gott der Lydia, der reichen Purpurhändlerin, das Herz öffnete und sie wurde gläubig. Und das Erste, was sie tut, sie ladet Paulus und seine Mitarbeiter zu sich nach Hause ein. Das ist die erste Frucht, die wir sehen in ihrem Leben. Sie ladet die ein, die nichts haben, die unterwegs sind, die Reisende sind. Sie erweist Gastfreundschaft. Im gleichen Kapitel, auch in Philippi, in der Stadt Philippi, kommt es zu einem Zwischenfall. Paulus kommt ins Gefängnis. Bei Nacht gibt es ein Erdbeben, er wird befreit und der Kerkermeister denkt, dass alle Gefangenen fliehen. Paulus warnt ihn und sagt: Tu dir aber nichts an. Und dann kommt es zu einem ganz interessanten Fall. Dieser Mann, er sagt: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Paulus erklärt ihm das Evangelium. Dieser Mann, er bekehrt sich. Er lässt sich taufen und das Erste, was er tut, er lädt sie zu sich nach Hause ein. Ich möchte daraus keine Regel machen, aber wir können sagen, gute Freundschaften entstehen zu Hause, entstehen bei Gastfreundschaft. Das ist die Grundlage. Natürlich, Paulus gibt in dem Brief noch einige Ermahnungen und Anweisungen. Wir wissen, dass es da einige Differenzen gab zwischen den Gemeindemitgliedern in der Gemeinde. Aber der Grundton dieses Briefes ist die echte Freundschaft und Beziehung, die Paulus zu den Philippern hat. Das Interessante ist, dass Paulus dann, aber nachdem er im vierten Kapitel sie mit einer Lobeshymne überschüttet, zu einer Aussage kommt. Und diese Aussage soll heute Ausgangspunkt unserer Predigt sein. Paulus sagt: Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden heute sehr viele Verse betrachten, sodass ich die für euch mitgebracht habe. Ihr könnt die hier verfolgen, dass ihr nicht immer nachschlagen müsst. Das wird sehr viel Unruhe verbreiten. Also Paulus sagt, unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dieser Aussage, oder wir würden eigentlich sagen, dass es eine Aufforderung ist, steckt eine Warnung. Das wird deutlicher, wenn wir das Aber am Anfang des Satzes stellen. Da würde es heißen, aber unserem Gott und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eben noch hat Paulus die Philipper gelobt. Er hat gesagt, das, was ihr tut, ist sehr richtig. Aber jetzt vergesst nicht, dass die Ehre Gott gehört. Warum sagt Paulus das? Wir müssen nicht weit gehen, wir müssen auf uns selbst schauen und uns hineinschauen. Wir werden wissen, warum Paulus das sagt. Wir Menschen, aufgrund der verdorbenen Natur, haben die Tendenz, bei allem, was wir tun, uns selbst immer die Ehre zu geben. Und Paulus weiß das und er sagt, er warnt sie. Warum warnt er sie? Wenn wir das erste Kapitel lesen, wird auch klar, in den ersten Versen schon, da sagt Paulus, denn ich weiß, dass der, der in euch das Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Daran müssen wir uns immer erinnern. Dass Lydia Paulus eingeladen hat zu sich nach Hause, ist das Werk Gottes. Gott hat das Herz in ihr geöffnet, er hat ihr die Freimütigkeit gegeben und er hat ihr das Verlangen nach Gastfreundschaft gegeben, sodass sie eingeladen haben und es entsteht eine Freundschaft. Und jedes weitere Werk, was sie getan haben, sie haben sich um Paulus Belange oder Bedürfnisse gekümmert, das war ein Werk Gottes. Und Paulus sagt, vergesst nicht, dass in allem, was ihr tut, die Ehre Gott gehört. Liebe Schwester, liebe Bruder, liebe Schwester, wir müssen uns persönlich die Frage stellen, wie oft tun wir etwas Gutes und geben uns selbst die Ehre? Wir sehen das schon bei den kleinen Kindern. Da kommt das kleine Mädchen mit einem sehr schön ausgemalten Bild zu den Eltern. Es gibt es ab. Was möchte das Kind haben? Es möchte Anerkennung haben. Es möchte gelobt werden. Dieses Bedürfnis sitzt in uns Menschen ganz, ganz tief drin. Bei den Kindern ist es vielleicht noch nicht so ausgeprägt. Aber desto älter wir werden, die Teenies, immer mal steht, der Junge steht das Mädchen vor dem Spiegel und fegt oder kämmt die Haare von links nach rechts. Warum? Weil es akzeptiert werden möchte. Es möchte Anerkennung bekommen. Dieser Junge, dieses Mädchen, sie werden größer, sie werden zu Jugendliche und sie stehen vor Entscheidungen, die sie treffen müssen. Und dann kommt es zu solchen Situationen, dass eben mal Kinder oder Jugendliche vor der Entscheidung stehen, eine Berufsausbildung zu machen oder zu studieren. Leider wird sehr oft nach falschen Kriterien, wenn ich das so sagen darf, entschieden. Man fragt nicht danach, wo sind meine Neigungen und was soll ich tun, die meinen Neigungen entsprechen, sondern man fragt danach, wo verdiene ich am meisten? Warum? Weil man weiß, dass Geld Anerkennung bringt. Wenn ich viel Geld habe, kann ich mir viel leisten. Und wenn ich etwas leisten kann, kann ich etwas präsentieren. Und wenn ich etwas präsentiert habe, bin ich in der Gesellschaft angekommen. Das sitzt ganz tief bei uns Menschen drin. Das ist Verlangen, das Bedürfnis, Anerkennung und Ehre zu bekommen. Und Paulus weiß das und er sagt, achtet darauf, dass ihr bei allem, was ihr tut, Gott die Ehre gibt. Interessant an dieser Aussage ist auch, dass Paulus hier nicht sagt, unserem Gott aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern er sagt auch nicht, unserem Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern er sagt, unserem Gott und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum ist dieser Unterschied so wichtig? Warum ist das für uns heute wichtig? Es gibt drei Argumente oder drei Dinge, die ich in dieser Aussage sehe, warum Paulus ganz besonders darauf Wert legt, Gott und Vater in einem Zusammenhang zu nennen. Wir gehören einem gemeinsamen Vater und wir sind eine Familie. Erstens. Zweitens. Wir haben die gleichen Voraussetzungen. Ich habe diesen Vers schon erwähnt, wir werden es lesen. Paulus schreibt in Philipper 1, 6, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wir haben die gleiche Grundlage. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Der eine wollte es, der andere wollte es nicht und musste es, sondern Gott hat in uns das Werk angefangen und er wird es auch vollbringen. Das heißt, wir sind an den gleichen Bedingungen gebunden. Wir haben die gleiche Grundlage. Und das Dritte, in einer Familie gibt es gemeinsame Ziele. Wer bestimmt diese Ziele? In der Regel die Eltern. Ich gehe davon aus. Bis zu einem gewissen Alter bestimmen die Eltern die Ziele für die Kinder. Das ist gut, das ist nicht gut. Das sollst du machen, das sollst du nicht machen. Irgendwann mal, wenn die Kinder so weit herangereift sind, dass sie selbst diese Entscheidung tragen können, übernehmen sie ein Stück weit selbst die Entscheidung. Und wenn sie aus dem Haus sind, dann ganz. Aber ein langer Weg wird von den Eltern bestimmt. Und Paulus sagt, die Ehre, die wir Gott geben, deshalb, weil Gott die Ziele für uns bestimmt, die gemeinsamen Ziele, die wir haben. Und ich möchte heute über den eigentlichen Punkt sprechen. Das ist das Ehren. Paulus sagt, dass wir Gott ehren sollen. Und aus dieser Perspektive wollen wir den Vers heute betrachten. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre. Wenn Paulus hier über die Ehre Gottes spricht, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum sollen wir Gott überhaupt ehren? Und wenn wir ihn ehren, wie sollen wir ihn ehren? Wisst ihr, ich treffe häufig Menschen in der Vergangenheit, jetzt immer noch, ja, die sich gläubig nennen, auch Christen sind. Sie gehen auch zur Gemeinde, sind auch aktiv beteiligt. Diese Menschen sind auch gläubig geworden, weil sie eines Tages daran geglaubt haben, dass Gott im Himmel ist, dass Gott die Erde geschaffen hat, dass Gott allwissend, allmächtig ist. Es kann auch sein, dass diese Menschen viele Gewohnheiten abgelegt haben, als sie gläubig geworden sind, und sie haben viele Gewohnheiten angenommen. Es kann auch sein, dass diese Menschen ihre Lebensumstände geändert haben, um sich in diesen Strom der Christen einzuordnen, anzureihen oder anzugliedern, um dort in der Gesellschaft so akzeptiert und anerkannt zu werden. Das kann auch alles sein. Aber was ich sehr oft feststelle an solchen Menschen, dass vielen Christen heutzutage eine Sache fehlt, eine entscheidende Sache, nämlich die Erkenntnis darüber, dass Gott Zentrum des Lebens und des Universums ist und dass sich alles hin auf ihn konzentriert. Und das ist nicht eine Frage dessen, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das wünsche und haben möchte. Diese Menschen würden nie bestreiten, dass ihre Eltern sind. Oder den Gedanken hegen würden, wie wäre es, wenn ich in einer anderen Familie geboren wäre. Dieser Gedanke können wir ein Stück weit verfolgen, aber er ist unsinnig. Weil für uns ist klar, Eltern sind Eltern. Wir haben uns nicht ausgesucht. Wir wurden nicht gefragt, möchtest du in diese Familie hineingeboren werden? Wir wurden hineingeboren. Darüber würde keiner diskutieren. Und das Fazit ist, wir müssen lernen, die Eltern, so wie sie sind, zu akzeptieren. Das sind meine Eltern, so sind sie. Ich kann nicht bestimmen, wie sie sein sollen. Aber viele Christen machen genau das mit Gott. Sie kommen in die Gemeinde, sie werden gläubig, aber sie fangen an, sich einen Gott vorzustellen nach ihren eigenen entsprechenden Wünschen. Sie fragen nicht danach, wie möchte Gott, dass ich mir ihn vorstelle. Ihr habt wahrscheinlich auch schon oft die Aussage gehört, vielleicht sogar mal selbst getroffen. Es gibt Menschen, die sagen, wenn sie dann mit gewissen Lehren der Bibel konfrontiert werden, dann hört man oft die Aussage, so einen Gott kenne ich nicht. Das ist nicht mein Gott. Den Gott, von dem du erzählst, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Ja und? Die Bibel berichtet uns von keinem anderen Gott. Es gibt nur einen Gott, der ganz klare Vorstellungen hat, ganz klare Maßstäbe gesetzt hat. Und die Frage ist nicht, ob ich das so akzeptieren möchte, sondern entweder ich akzeptiere es oder ich akzeptiere es nicht. Wir können uns Folgendes vorstellen. Viele wahrscheinlich von euch hatten schon mal die Verpflichtung eines Arbeitnehmers oder sind immer noch berufstätig. Und wenn ihr neu in ein Unternehmen kommt, das Erste, womit man euch anfreunden möchte oder die ersten Informationen, die man euch in die Hand gibt, ist, was ist das Ziel des Unternehmens? Also was produziert das Unternehmen? Was ist die Unternehmensphilosophie? Welche Vorstellung hat der Chef? Versteht ihr? Ihr könnt nicht in ein Unternehmen kommen und sagen, ich habe meine eigenen Vorstellungen. Ich komme jetzt in dieses Unternehmen, ich komme mit einer eigenen Vorstellung. Es ist egal, wie geschickt du bist und wie gut du deine Arbeit tun würdest, aber wenn du nicht den Zielen entsprichst, die das Unternehmen vorsetzt, bist du am Ziel vorbei. Dann kannst du noch so gut sein und dein Zeugnis kann noch so gut sein und deine Referenzen, die du mitbringst, können noch so gut sein, aber sie werden dir nichts bringen, wenn du in das Unternehmen kommst und nicht mit dem Ziel einverstanden bist, das der Chef dir vorsetzt. Aber liebe Geschwister, viele Christen machen genau das. Die kommen in die Gemeinde, wo Gott ganz klare Grenzen gesetzt hat, wo Gott ganz klare Bestimmungen gegeben hat, wo Gott ganz klare Vorstellungen hat, aber sie kommen mit ihren eigenen Vorstellungen. Wisst ihr, das Gute ist, dass Gott nicht abhängig ist von unseren Vorstellungen. Wenn es so wäre, dann würde es ein Chaos geben. Was sagt Gott oder was sagt die Bibel über Gott selbst? Lasst uns Römer 11, 33 bis 36 lesen. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Jetzt passt gut auf. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Liebe Geschwister, dieser Abschnitt macht sehr deutlich, dass es nichts gibt, was Gott nicht geschaffen hat. Und alles, was er geschaffen hat, hat den einzigen Zweck und Sinn darin, sich auf ihn zu konzentrieren. Das nennen wir auch Gottzentriertheit. Vielleicht ist das ein Begriff, der nicht für alle geläufig ist. Ich werde diesen Begriff heute mit einbinden in die Predigt. Ich werde auch kurz erklären, was Gottzentriertheit ist. Auf der anderen Seite haben wir den Gegensatz Menschzentriertheit. Beide Begriffe haben wir nicht in der Bibel. Aber sie haben das gefasst oder wurden immer mal geprägt, um etwas zu fassen, was die Bibel uns beschreibt. Genauso wie auch andere Begriffe, zum Beispiel die Dreieinigkeit Gottes. Den Begriff haben wir auch nicht in der Bibel. Aber die Bibel beschreibt uns ganz klar, Gott ist Gott, Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Immer mal sind diese Begriffe entstanden und sie haben die Christenheit geprägt, um biblische Wahrheiten auszudrücken. Ich werde heute diese zwei Begriffe nutzen, öfters, Gottzentriertheit und Menschzentriertheit. Ich werde kurz erklären, was bedeutet das. Fangen wir bei Gottzentriertheit an, da wo alles angefangen hat. Wir müssen weit zurückgehen zum Anfang der Erde, zum Anfang der Welt, da wo Gott die Welt geschaffen hat. Und als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sie nicht einfach planlos geschaffen, sondern er hat einen Sinn der Welt gegeben. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Er hat der Natur einen Sinn gegeben, er hat den Tieren einen Sinn gegeben, er hat dem ganzen Universum einen Sinn gegeben. Und vor allen Dingen hat er den Menschen geschaffen mit einer einzigen Bestimmung, Gott zu ehren. Das war die klare Vorstellung Gottes für die Welt und für den Menschen. Und jetzt kommt aber der Satan. Was macht der Teufel? Der Teufel kommt zu Eva und sagt ihr, hätte Gott es wirklich so gesagt? Also erst einmal, was er tut, er stellt Gott in Frage. Das Zweite, was er sagt, wenn ihr von der Frucht essen werdet, werdet ihr so sein wie Gott. Und schon sehen wir etwas. Gott hat seine Vorstellungen und plötzlich kommt der Mensch mit seinen Vorstellungen. Und es gibt nicht nur einen Gott daneben, neben dem großen Gott, sondern plötzlich gibt es viele Götter. Viele Götter und so viele Menschen es gibt, so viele Götter gibt es auch. Warum? Seit dem Sündenfall ist sich und will sich jeder Mensch selbst ein Gott sein. Das muss uns klar sein. Wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott mit seinen Vorstellungen und der Mensch mit seinen Vorstellungen immer, immer konkurrieren werden. Sie werden immer im Widerspruch zueinander stehen. Geschwister, wenn wir Gott ehren wollen, dann müssen wir gottzentriert leben. Und um gottzentriert zu leben, müssen wir Gott erkennen. Noch einmal, ich erinnere an das Beispiel, wenn wir in ein Unternehmen kommen und uns nicht klar sind, welche Ziele es in diesem Unternehmen gibt, was produziert werden soll, was sind die klaren Vorstellungen des Chefs, gehen wir am Ziel vorbei mit unseren eigenen Vorstellungen. Denn hier rebelliert Menschzentriertheit gegen Gottzentriertheit. Der Mensch rebelliert gegen Gott. Nun ist die Frage, worauf gründet Gottzentriertheit oder worauf gründet ein gottzentriertes Leben? Es gibt mal eine interessante Begegnung. Paulus ist auf der Missionsreise nach Athen und er kommt auf den Areopag. Dorthin, wo die Philosophen, also die griechischen Philosophen, sich gerne versammelten. Wir können uns das vorstellen, das war so ein Ort wie bei den Juden, die Synagoge, wo man über die Schriften diskutiert, wo man vielleicht neue Gesetze entworfen hat, sie erweitert hat oder viel philosophiert hat. Und genau so ein Ort war bei den Griechen auch der Areopag in Athen. Was diesen Platz kennzeichnet oder was besonders an diesem Platz ist, Paulus kommt dahin und er sieht da viele Götter stehen. Also sie hatten nicht nur einen Gott, sondern hatten viele Götter. Und die Philosophen haben dort sehr oft oder sehr gerne über diese Götter diskutiert. Sie haben über den Sinn des Lebens diskutiert, sie haben über das Sein und das Leben diskutiert, sie haben Dispute geführt, also Diskussionen veranstaltet, wo dann einer mit einer Meinung da war, der andere mit einer anderen Meinung. Und bei einer Diskussion ist es ja mal interessant, wer gewinnt jetzt, also wer hat die besseren Argumente. Und so ging es daher. Und was macht Paulus? Paulus geht mitten in diesen Areopag, mitten unter diese Leute und sagt, Leute, wisst ihr was? Apostelgeschichte 17, 22 bis 25. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Das ist ja eine Anerkennung, ne? Also da ist jemand, der von außen kommt und sieht, also wir nehmen es ernst. Die haben es wirklich ernst genommen. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Ist das möglich, jemanden zu ehren, ohne ihn zu kennen? Ich frage mal anders. Macht es Sinn, jemanden zu ehren, ohne ihn zu kennen? Können wir effektiv sein? Nein. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, der doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Schaut mal, worauf oder womit Paulus hier beginnt, als er ihnen den Gott vorstellt, den sie verehren, ohne ihn zu kennen. Das Erste, was Paulus ihnen deutlich macht: Gott hat das Universum, die Welt und den Menschen geschaffen. Also Gott hat alles geschaffen. Und deutlich wird, es war Gottes Idee. Es war nicht die Idee eines Menschen. Gott hat sich auch nicht beraten lassen, sondern Gott ist der alleinige Schöpfer des ganzen Universums. Und mitten in diesem riesigen Universum, wo ein Leben unmöglich ist, schafft Gott eine Oase, einen Ort, wo der Mensch leben kann. Das war die Idee Gottes. Paulus beginnt mit dem Schöpfungsbericht. Das hat auch noch einen anderen Grund, warum er das tut. Es ist nicht nur heute ein Problem, sondern es war damals schon genauso. Die Menschen haben an der Schöpfung gezweifelt. Der Schöpfungsbericht wurde von der Vorstellung, dass es gar keine Schöpfung gab, verdrängt. Wir lesen Psalm 24, 1 bis 2. Ein Psalm Davids: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wie viele Menschen gibt es heute, die genau das verwerfen? Die nicht daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, für die es absurd ist. Wir werden gleich darauf eingehen, warum dieser Gedanke überhaupt durchgesetzt wird und warum der Satan es so weit gebracht hat, dass der Mensch nicht an eine Schöpfung glauben möchte, sondern dass der Mensch Gott aus dem Leben schaffen möchte. Das ist ganz einfach. Wenn am Anfang nichts gewesen ist und sich alles selbst entwickelt hat, ja, hat es dann überhaupt einen Sinn? Deswegen sagen viele Menschen, es macht gar keinen Sinn zu leben. Warum? Es hat doch alles keinen Sinn. Und sie haben auch recht. Wenn am Anfang kein Gott steht, hat alles keinen Sinn. Eine Maschine hat keinen Sinn, wenn da keiner ist, der sie entwickelt. Weil jeder, der etwas entwickelt, sieht einen Sinn dahinter. Jeder, der etwas produziert, macht es mit einem Ziel. Und jedes Ziel hat einen Sinn. Wenn am Anfang der Schöpfung kein Gott ist, dann auch kein Sinn. Charles Darwin, der Naturalist und Evolutionstheoretiker, beschreibt in seinem Buch über die Entstehung der Arten eine Religion ohne Gott. Er schreibt, dass die gesamte Artenvielfalt, also alle Tiere, alle Lebewesen, auch der Mensch, aus dem natürlichen Evolutionsprozess hervorgegangen ist. Das heißt, alles hat sich entwickelt. Es fing immer mal klein an durch einen Knall. Und dann hat sich nach und nach über Millionen von Jahren alles zum Leben bis heute entwickelt. Die Bibel sagt uns aber nicht von einem Knall am Anfang, sondern sie sagt, es wird einen Knall am Ende geben. Ein weiterer Grund, warum der Mensch nicht akzeptieren möchte, dass Gott am Anfang steht und er alles geschaffen hat. Das ist klar. Wenn es keinen Gott am Anfang gibt, der die Welt geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat, der keinen Sinn dort hineingelegt hat, dann gibt es auch keinen Grund, sich vor irgendjemandem zu verantworten. Und das ist genau das, was der Teufel erreichen möchte. Das ist der Teufel, der erreichen möchte, dass Menschen sich loslösen von der Verantwortung gegenüber einem Gott. Dann kann ich leben, wie ich möchte. Ich kann tun, was ich möchte. Und wir werden auch später noch darauf eingehen, was die Folgen sind von diesem Denken. Der Mensch in seiner Menschlichkeit wird völlig entwertet, weil es keinen Sinn mehr gibt. Und wir sehen die Folge, ein moralischer Verfall. Wenn es keine Wertvorstellung gibt, die uns gegeben ist, entwickelt der Mensch seine eigene Wertvorstellung. Er formt sich sein Leben selbst. Er sucht danach, seinen Gefallen, seine Wünsche zu erfüllen. Und wenn jeder Mensch das tut, in seiner Verdorbenheit, dann gibt es ein Chaos. Und das ist das, was wir heute haben. Das ist eine ganz klare Rebellion gegen Gott. Wie schon gesagt, der Mensch mit seinen Vorstellungen rebelliert gegen Gott. Menschzentriert sein heißt Rebellion gegen Gott. Der zweite Punkt, worauf Gottzentriertheit gründet. Gott hat die physikalischen Gesetze bestimmt. Das wurde heute schon sehr gut erklärt in dem Psalm 19. Wir müssen uns vorstellen, wenn wir die besten Wissenschaftler heute fragen würden oder bitten würden, die Naturgesetze, die bestimmt und die da sind, zu ändern. Denken wir nur an Gravitationstheorie oder an die Dynamik der Atmosphäre. Es könnten noch so viele Konzile und Vereine zusammenkommen, nie würde einer auf die Idee kommen, dass man auch nur ein wenig an den Naturgesetzen oder an physikalischen Gesetzen, die Gott bestimmt hat, ändern könnte. Ein absurder Gedanke. Keine würde versuchen, in diese Richtung zu forschen, weil es absoluter Wahnsinn ist. Es macht gar keinen Sinn. Es ist unmöglich. Kein Mensch würde auf die Idee kommen und sagen, der Mensch hat die Erde geschaffen. Das ist unmöglich. Das Einzige, was wir Menschen tun können, ist, wir können diese Gesetze erforschen. Wir können an der Oberfläche kratzen. Und desto besser wir sie erforschen, desto besser können wir unser Leben an diesen Gesetzen anpassen. Ein ganz einfaches Beispiel. Ein Bauer würde niemals im Winter bei einem Meter Schnee auf die Idee kommen, etwas zu pflanzen. Warum nicht? Weil er ganz genau weiß, die Saat würde kaputt gehen. Es macht keinen Sinn. Er wartet den Frühling ab, er wartet das gute Wetter, das sonnige Wetter ab und pflanzt dann. Das ist klar. Der Bauer ist angewiesen auf das Wetter und er passt sich dem Wetter an. Als das Flugzeug erfunden wurde, hat man nicht erst das Gesetz erschaffen. Das Gesetz der Dynamik der Atmosphäre, das gab es schon. Nur man hat dieses Gesetz entdeckt, man hat eine Formel entwickelt und anhand dieses Gesetzes hat man eine neue Technologie entwickelt. Das ist das Einzige, was der Mensch machen kann. Er kann die Gesetze, die Gott gegeben hat, herausfinden, er kann an ihnen forschen und immer tiefer, tiefer graben, um das Leben so gut wie möglich dem anzupassen. Gott spricht zu dem leidenden Hiob und er möchte sein Denken korrigieren und sagt ihm Folgendes: Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach? Heraustat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und Wolken dunkel zu seinem Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deine Wellen legen. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen, dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihr verscheucht werden? Und was muss Hiob erkennen? Nein. Das ist unmöglich. Kein Mensch kann es tun. Ein anderes Beispiel. stellen wir uns vor, irgendwo in Amerika, in Russland oder wo auch immer, würde ein Mathematiker, ein Wissenschaftler eine neue Formel entdecken. Das heißt, er würde erkennen aus seiner Forschung, dass es etwas gibt, was wir bisher noch nicht entdeckt haben. Und er würde eine neue Formel daraus entwickeln. Wäre das etwas Neues? Nein. Warum? Weil es das immer schon gegeben hat. Diese Formel ist allgemeingültig. Sie gilt genauso auf unserem Kontinent wie auch woanders. Sie wäre nichts in dem Sinne Neues, dass etwas Neues geschaffen werden musste, sondern das gab es schon immer. Es musste erst einmal entdeckt werden. Gott spricht weiter. Hiob 39, 26 bis 30. Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreitet? Schwingt sich auch dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Er wohnt in Felsspalten und horstet dort auf Felsenzacken und Bergespitzen. Von dort aus erspäht er sich Beute. Seine Augen schweifen umher, seine Jungen schlürfen Blut. Und wo erschlagen liegen, da ist er. Das kann kein Mensch bis zum Ende, bis in die Tiefe erforschen. Und solange es Menschen geben wird, werden sie das, was Gott geschaffen hat, nicht bis ins letzte Teil erforschen können. Vor allem in der Biologie, in der Physik und Chemie gibt es immer wieder Dinge, die neu zu erforschen sind. Und desto weiter man kommt, desto mehr merkt man, dass der Horizont immer breiter und breiter wird. Was sagten die Astrophysiker? Als sie mehr und mehr Sterne entdeckt haben, desto mehr wir entdecken, desto mehr Sterne sehen wir. Und es nimmt kein Ende. Der dritte Punkt, Gott hat die moralischen und ethischen Werte bestimmt. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Gott das Universum geschaffen hat, hat Gott die Welt geschaffen und Gott hat den Menschen geschaffen. Der zweite Punkt, Gott hat die physikalischen Gesetze bestimmt. Sie sind festgelegt und wir können daran nicht rütteln. Wir können sie akzeptieren und davon lernen. Und der dritte Punkt, Gott hat die moralischen und ethischen Werte bestimmt. Das Interessante ist, wie schon gesagt, der Mensch würde es sich nicht einfallen lassen, zu behaupten, dass er die Welt geschaffen hat. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Mensch würde auch nicht behaupten, dass er die Gesetze verändern kann, auch nicht um Haaresbreite. Es ist unmöglich. Aber das Interessante ist, der Mensch nimmt sich das Recht, über ethische und moralische Gesetze, die Gott bestimmt hat, diese zu verändern. Einige Beispiele. Im Jahr 2017 wurden weltweit 52 Millionen Kinder in Mutterleib getötet. Davon allein in Deutschland über 100.000. Feminismus. Frauen sollen lieber für andere arbeiten gehen, anstatt für die eigene Familie da zu sein. Ehe für alle. Neutralisierung der Geschlechter oder auch Gender Mainstream genannt. Das sind nur einige Dinge. Wir haben vorhin angesprochen, wenn der Mensch nicht akzeptiert, dass Gott der Schöpfer ist, dass er die Welt geschaffen hat, wenn er nicht akzeptiert, dass er der Schöpfer der physikalischen Gesetze ist, warum sollte er dann die moralischen und ethischen Bestimmungen Gottes akzeptieren? Und wir merken wieder, wie der Mensch in seiner Menschzentriertheit gegen Gott rebelliert. Und das wird er immer tun, solange er lebt. Aber Gott hat eine ganz klare Position gegen seine rebellierenden Geschöpfe, die das Leben selbst in die Hand nehmen wollen und selbst bestimmen wollen und sich selbst ihr Gott sein wollen und nicht darauf achten oder darauf hören wollen, was ihr Schöpfer sagt. Schaut in die Gesellschaft. Es ist erschreckend. Die Kinder erzählten, vor kurzem gab es in einem Unterricht die Frage an die Kinder, was sie besonders traurig gemacht hat. Und viele Kinder sagten, die Scheidung meiner Eltern. Die Folge, unglückliche Familien, unglückliche Ehen und tatsächlich auch unglückliche Gemeinden. Denn wo keine gesunden Familien sind, da kann es auch keine gesunde Gemeinde geben. Wo es keine gesunden Ehen gibt, gibt es keine gesunden Familien. Und das, weil der Mensch in seinem menschzentrierten Leben gegen Gott rebelliert. Der vierte Punkt. Gott hat allem einen Sinn gegeben. Ich weiß nicht, manchmal gehe ich durch den Alltag und ich stoße auf gewisse Dinge. Man fragt sich, was für einen Sinn hat das jetzt? Für viele Schwestern wird vielleicht die Frage, oder ist vielleicht oft die Frage, ja, was für einen Sinn hat denn die Spinne? Oder die Mücke oder die Fliege, dieses Insekt? Das hat auch keinen Sinn, es stört nur. Aber die Bibel sagt uns, Gott hat allem einen Sinn gegeben. Und es gibt nichts, was keinen Sinn hat. Sprüche 16,4. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht hier so geschrieben. Apostelgeschichte 17, 26 bis 27. Was für eine Bestimmung hat der Mensch? Welchen Sinn hat Gott dem Menschen gegeben? Und er hat aus seinem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf den ganzen Erdboden wohnen sollen. Und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Und jetzt achtet darauf, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Der Zweck des Menschen ist ganz klar, Gott zu suchen und ihn zu verherrlichen. Liebe Geschwister, das Wichtigste in unserem Leben ist nicht, ein gutes Haus zu haben oder ein besonders schönes Haus zu haben. Das Wichtigste ist auch nicht, ein besonders gutes Auto zu fahren oder viel Geld zu verlieren, Karriere zu machen, besonders gebildet zu sein. Die Bibel sagt uns ganz, ganz deutlich, was das Wichtigste im Leben eines Menschen ist, Gott zu suchen. Und es gibt nichts Wichtigeres. Erinnern wir uns an den Vers, alles von ihm, durch ihn und hin zu ihm. Auch der Mensch. Aber das möchte der Mensch nicht verstehen. In seiner Naivität oder in seiner Verdorbenheit kreiert der Mensch sich einen eigenen Gott. Oder er rebelliert ganz bewusst gegen Gott. Wie oft gehen wir durch den Alltag und wir bestimmen selbst, was wir tun wollen, was wir lassen wollen. Wir bestimmen selbst, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Wir wollen selbst den Ton angeben und sagen, ich weiß es besser. Was hat der mir schon zu sagen? Wir müssen es nicht aussprechen, aber wenn wir es denken, ist es genauso schlimm. Wenn wir es tun, ist es noch schlimmer. Jesaja 43, 20 bis 21. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein auserwähltes Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Das ist der Sinn, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Alles, was Gott geschaffen hat, dient dazu, ihn zu verherrlichen. Römer 1, 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Was war der Sinn, die Berufung? Gott zu ehren. Sie haben ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist die Konsequenz für solche, die nicht gottzentriert leben wollen. 1. Mose 2, 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Wozu? Damit er ihn bebaue und bewahre. Es ist sehr, sehr faszinierend, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen. Nachdem Gott alles geschaffen hat, schafft er den Menschen. Und dann gibt er ihm die Bestimmung. Und Adam sollte was tun? Er sollte den Garten bewahren und ihn bebauen. Wir können uns sehr gut vorstellen, wie Adam an die Sache herangeht. Er hat jetzt die Aufgabe, über diesen Garten zu herrschen. Über diesen Garten zu bewahren, ihn zu bebauen, darauf Acht zu geben. Ich weiß nicht, was Adam gedacht hat in dem Moment, aber ich denke mir, als er das alles sah, hat er einfach gestaunt. Er hat es ja zum ersten Mal in seinem Leben gesehen, ne? Wurde er kurz davor selbst geschaffen. Vielleicht hat er sich selbst erstmal bestaunt. Er hat sich auch vorher nie selbst gesehen. Aber das, was er getan hat, er hat gestaunt. Es kommt noch interessanter. Adam sollte dann allen Tieren einen Namen geben. Es steht geschrieben, dass er leider keines seinesgleichen fand. Und er wünschte sich so sehr, dass wenigstens jemand unter den Tieren dabei wäre, der so aussieht wie er. Was macht Gott? Er erfüllt seinen Wunsch. Warum? Damit Adam darüber staunt. Und als Eva geschaffen wurde, ich denke, das Erste, was er getan hat, er hat einfach über Eva gestaunt. Er hat gestaunt, wie kreativ Gott Eva geschaffen hat. Und dann gehen sie gemeinsam und Adam präsentiert den ganzen Garten Eden und sagt, sieh mal hier, stehen sie wahrscheinlich neben so einem riesen Dinosaurier, weiß nicht, 6 Meter hoch vielleicht. Und Adam streichelt ihn, sagt mal, sieh mal hier, das ist der Rexius oder wie könnte man ihn jetzt nennen, ein lateinischer Begriff. Und was macht Eva? Eva staunt und fragt, hör mal, wer hat ihm den Namen gegeben? Ja, das war ich. Und Eva staunt. Liebe Geschwister, ich glaube, dass für uns viele Dinge sehr oft einfach zu selbstverständlich sind. Sie sprechen uns gar nicht mehr an. Es gibt keinen Grund, darüber zu staunen, aber das ist der Grund unserer Verdorbenheit. Wir staunen über uns selbst und wollen uns selbst die Ehre geben und nicht Gott. Das ist der Grund, der dahinter liegt, warum der Mensch immer wieder in seinem Wesen Gott rebellieren will, weil er sich selbst bestaunt und sich selbst die Ehre gibt. Ich möchte einmal zusammenfassen. Erstens, wir haben darüber gesprochen, dass Gott das Universum geschaffen hat. Gott ist der Schöpfer der Welt, der Menschen und alles, was er geschaffen hat. Zweitens, Gott hat die physikalischen Gesetze geschaffen. Er hat sie bestimmt und wir können sie nicht verändern. Drittens, Gott hat die moralischen und ethischen Werte bestimmt. Leider versucht der Mensch da immer wieder einzugreifen und sie zu zerstören, sie kaputt zu machen. Die Folge ist der Verfall, der moralische Verfall der Gesellschaft, in der wir leben, der moralische Verfall und die Frucht, die wir tragen, die wir selber ausbaden müssen. Viertens, Gott hat allem einen Sinn gegeben. Es gibt nichts auf dieser Erde, was keinen Sinn hat. Auch die Mücke, auch der Elefant hat einen Sinn. Vor allem der Mensch, Gott zu suchen, damit er geehrt wird. Liebe Geschwister, warum sollen wir gottzentriert leben? Die Bibel sagt uns ganz klar, Gott ist Realität. Und das ist Grund genug, warum wir Menschen Gott suchen sollen, um so zu leben, wie er es für uns bestimmt hat. Jesaja Kapitel 6, Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das ist die Begebenheit, als Jesaja der Prophet in den Tempel kommt und er sieht die Herrlichkeit Gottes und er fällt auf den Boden, ist geschrieben, er war wie tot. Und ein Seraphim nahm eine glühende Kohle und berührte seine Lippen, damit er gereinigt werde. Und es steht geschrieben, die ganze Erde erfüllt die Herrlichkeit. Die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit. Wie ist das möglich? Wo doch alles so durchtränkt von Sünde, von Unmoral ist, von der Verdorbenheit des Menschen. Aber in allem dem sehen wir, dass alles ein Ziel und einen Sinn hat. Selbst der Gottlose für den Tag des Unheils. Das sagt die Bibel uns. Wenn wir nicht gottzentriert leben, dann leben wir menschzentriert. Und leben uns gegen ihn auf. Letzte Frage. Wie sollen wir gottzentriert leben? Psalm 104, Vers 24. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Gott in der Natur sehen. Das Erste. Bewusst darüber zu staunen, zu erkennen, dass Gott in allem ist, dass es nicht eine Fiktion ist, wie in irgendeinem Film, irgendwo ein Gott, der über unsere Köpfe hinwegschwebt. Gott ist in allem, er ist durch allem und alles ist hin zu ihm. Und wie ich schon gesagt habe, wie oft gehen wir raus und staunen bewusst über Gottes Natur? Wie oft bleiben wir stehen, um den Sonnenuntergang zu bestaunen und zu sagen, Gott, wie groß bist du? Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, wir sind oben auf der Meinerzhagensteige gefahren Und dort gab es einen sehr außergewöhnlichen Sonnenuntergang. Ich habe dann gesehen, wie viele Autos stehen geblieben sind, ausgestiegen sind, um einfach zu bestaunen, diesen Sonnenuntergang. War wirklich außergewöhnlich. Der ganze Himmel war in einem besonderen Rot getaucht. Eine sehr faszinierende Atmosphäre. Hier in Deutschland eigentlich selten der Fall. Zumindest hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Psalm 19, 1-6. Ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel eine Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn durchzulaufen. Merkt ihr, es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht. Gott redet Tag und Nacht zu uns durch seine Schöpfung. Wir müssen einfach lernen, das zu sehen. Wie können wir gottzentriert leben? Der zweite Punkt, Gott im eigenen Leben sehen. So lesen wir Daniel Kapitel 2, 20-23. Daniel kam als Gefangener nach Babylon und er musste sich seinem Schicksal fügen und am Königshof dienen. Und es kommt dazu, dass er den Traum deutet und dann redet er oder beziehungsweise er bricht hier aus in ein Gebet und er sagt, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit, Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Ich unterstreiche, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er bestimmt, dass ein Trump Präsident wird und es kommt die Zeit, wo er ihn absetzen wird. Er hat bestimmt, dass der nordkoreanische Präsident plötzlich, wie auch immer, dazu gekommen ist, ein Abkommen in Südkorea zu schaffen oder die Grenzen zu öffnen. Warum das alles so ist, wir können darüber spekulieren, wir wissen es nicht. Warum? Weil er es bestimmt hat. Das Einzige, was wir tun können, das ist der dritte Punkt, demütige dich vor Gott. Könnt ihr euch an den König Nebukadnezar erinnern? Dieser Mann stand eines Tages auf seinem Palast und er betrachtete sein Reich. An und für sich nichts Verkehrtes. Nur das Problem ist, dass dieser Mann Folgendes sagt. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe? Zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und jetzt pass auf, und zu Ehren meiner Majestät. Dieser König hatte diesen Satz noch nicht ausgesprochen. Da kam eine Stimme, die sagte, dein Königreich wird von dir genommen. Dieser Mann musste 7 Jahre wie ein Tier hausen, bis Gott ihm den Verstand gegeben hat und er erkennen durfte, nun lobe und erhebe und verherrle ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Liebe Geschwister, wir brauchen Demut, um zu erkennen, dass alles, was Gott tut, richtig ist. Auch wenn es mir überhaupt nicht passt. Auch wenn es überhaupt nicht meine Vorstellung entspricht. Auch wenn Dinge passieren, die mir jetzt gerade überhaupt nicht in den Weg passen. Aber Gott tut es, weil er weiß, was er tut und es richtig ist. Nebukadnezar musste lernen, dass was Gott tut, richtig ist. Ich möchte einmal zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Gerade die letzten Punkte, warum wir gottzentriert leben sollen. Warum es wichtig ist. Worauf gründet Gottzentriertheit? Warum und wie wir leben sollen, damit wir nicht gegen Gott rebellieren. Was bringt uns ein gottzentriertes Leben? Paulus drückt es in Philippa so aus: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir leben werden nach den Maßstäben Gottes, werden wir erfüllt vom Frieden Gottes. Wir werden nicht nach Anerkennung mehr suchen müssen. Wir werden nicht unsere Erfüllung in den Dingen suchen, die vergänglich sind, sondern der Friede Gottes, er wird uns erfüllen, weil Gott der Sinn und Zweck unseres Lebens ist. Und wir danach trachten oder suchen, Gott zu gefallen. Ich möchte mit einem Zitat abschließen von dem bekannten Prediger Tusa, Bibellehrer und Autor, der sagte einmal: Die Gottesverehrung steht auf hohem oder niedrigem Niveau, je nachdem, ob der Gläubige hohe oder niedrige Vorstellungen von Gott hat. Das ist eine sehr, sehr tiefe Wahrheit. Ich werde Gott nur so weit Ehre bringen, wie ich ihn selbst erkannt habe. Und wenn ich ein falsches Gottesbild habe, dann werde ich ihn nicht ehren können. Paulus kam auf den Areopag und er sagte: Ihr verehrt einen Gott, den ihr nicht kennt. Ihre Verehrung war zwecklos. Sie war nicht effektiv. Effektiv in Gemeinde, in Familie, im persönlichen Glaubensleben werden wir nur dann sein, wenn wir eine hohe Anerkennung Gottes haben. Wenn wir erkennen durch sein Wort, wer Gott ist und dass alles, was er tut, absolut richtig ist. Wir werden jetzt beten und ich bitte oder wünsche, dass wir alle dafür beten, dass wir selbst eine hohe Erkenntnis über Gott gewinnen. Paulus sagt an die Philipper und schreibt ihnen: Ich bete dafür, dass ihr in der Erkenntnis wächst, um zu prüfen, was das Wichtigste ist. Liebe Geschwister, das Wichtigste für uns als Kinder Gottes ist, dass wir Gott erkennen, wie er ist, um ihm zu dienen. Amen.